Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Willkommen zum 21. Jetzt-Podcast der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen Wien, Niederösterreich und Burgenland. Eva-Maria Rauber-Kadorzi hier. Und heute sind wir hier mit dem Thema Totalunternehmenverfahren mit den richtigen Ansprechpartnern. Und ich begrüße recht herzlich zuallererst unseren Gast, Herrn Dr. Klaus Casati. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier bei der Ziviltechnikerkammer über das Thema Totalunternehmervertrag, PPB-Modelle sprechen zu können. Ich denke, darüber werden wir dann im Anschluss im Detail diskutieren können.
In diesem heutigen Podcast ebenso herzlich willkommen begrüße ich Herrn Architekt Diplom-Ingenieur Bernhard Sommer, unser Länderkammerpräsident Wien, Niederösterreich, Burgenland. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, danke schön. Finde ich auch schön, dass ich hier bin. Auch bedanke ich mich auch noch einmal bei unserem Gast, dass er sich die Zeit und Mühe nimmt, hier mit uns zu sprechen und seine sehr geschätzte Expertise einzubringen. Es ist ein wichtiges Thema, Totalunternehmerverträge, auch PPB-Verträge, weil sie in den Kern eigentlich unseres Selbstverständnisses als Planerinnen und Planer hineingreifen und wir da eigentlich eine Entwicklung mit Sorge beobachten.
Und heute in dieser Runde herzlich willkommen. Wir freuen uns auch sehr, Herr Vizepräsident, Universitätsprofessor, Diplom-Ingenieur Peter Bauer zu begrüßen. Schön, dass Sie hier sind.
Schönen guten Tag. Ich freue mich auch und ich freue mich vor allem auf eine spannende Diskussion.
Herr Dr. Casati, können Sie uns erklären, was kann man unter einem Totalunternehmervertrag verstehen? Was versteht man darunter?
Ein Totalunternehmervertrag bezeichnet im Bereich des Immobilienwesens ein Gesamtwerk, einen Vertrag, der die Planung, die Errichtung und Finanzierung eines Gebäudes zum Inhalt hat. Der Bauherr stellt einerseits die Liegenschaft bei und gibt das Raum- und Funktionsprogramm vor. Der Abschluss derartiger Totalunternehmerverträge ist seitens der öffentlichen Hand mittlerweile geübte Praxis, deswegen sitzen wir ja auch, glaube ich, heute hier und aus meiner Sicht auch möglich. Voraussetzung hierfür sind jedoch klare Vorgaben des Auftraggebers, insbesondere klare planerische Vorgaben, zumindest in einer Vorentwurfsqualität, auf Basis einer gültigen Flächenwidmung bzw. eines gültigen Bebauungsplans. Je genauer diese planerischen Vorgaben auch im TU-Verfahren sind, desto mehr Kalkulations- und Planungssicherheit haben sowohl die Bieter als auch der Auftraggeber. Auch der Auftraggeber ist vor unliebsamen Überraschungen, insbesondere in Bezug auf Preise und deren Kalkulation, gesichert. Fehlt es an den klaren planerischen Vorgaben, ist ein Vergabeverfahren wegen unzureichender Kalkulationsgrundlagen angreifbar und läuft der Auftraggeber Gefahr, nachträglich infolge von erheblichen Mehrkostenforderungen oder erheblichen Qualitätseinbußen die Rechnung für diesen Planungsmangel zu zahlen. Im Ergebnis ist ein Totalunternehmervertrag zwar möglich, das setzt jedoch entsprechend umfangreiche planerische Tätigkeiten des Auftraggebers im Vorfeld dazu voraus.
Das ist eine sicher korrekte juristische Sicht. Aus unserer Sicht ist es eigentlich nicht wirklich möglich, ein Bauwerk quasi nur zu beschreiben. Also auch wenn Sie sagen Vorentwurfsplanung, aus unserer Sicht ist letztlich eine sorgfältige Vergabe nur auf Basis einer Ausführungsplanung und Leistungsverzeichnissen möglich. Und wir sehen uns da eigentlich auch bestätigt durch das Handbuch Management von öffentlichen Bauprojekten des Rechnungshofs. Ich zitiere, eine ausschreibungs- und ausführungsreife Planung ist Grundlage für die Vergabe von materiellen Leistungen, weshalb diese höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen muss, also nämlich die Planung und die Ausschreibung. Und eine entsprechende Qualitätssicherung, die wird erst dann möglich, wenn ich diese Unterlagen habe, unabdingbar ist. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass dieses Instrument des Plans über eigentlich viele Jahrhunderte entwickelt wurde. Und Professor Lechner sagt es dann in seinem Vortrag manchmal nicht, man kann einen Plan nicht singen, man kann ihn nicht tanzen. Man muss ihn aufzeichnen und da ist schon sehr viel Richtiges drin. Wir haben heute natürlich noch andere Möglichkeiten wie Informationsmodelle, ähnliche Dinge. Aber diese doch sehr tiefe Planung durch eine vielleicht funktionale, noch so gute, komplette Beschreibung zu ersetzen. Theoretisch natürlich ist das möglich, so wie ja mit genügend Versuchen man auch den Faust durch Zufall schreiben kann. Das geht. In der Praxis halten wir das eigentlich für verantwortungslos seitens der öffentlichen Auftraggeber, dass es so vorgeht.
Ich möchte mich da insofern einbringen, dass ich einmal definieren möchte, wo aus meiner Sicht Totalunternehmerverträge oder Totalunternehmervergaben überhaupt gerechtfertigt wären. Das wären für mein Gefühl Projekte, wo sehr große Zeitnot da ist, zum Beispiel Disaster Relief. Ich werde keinen offenen Wettbewerb ausschreiben, wenn ich schnell 10.000 Wohnunterkünfte irgendwo brauche, nach einem Erdbeben oder nach einer ähnlichen Naturkatastrophe. Und dort, wo so komplexe Anforderungen an Bauwerke vorliegen, ich habe da mein Musterbeispiel Atomkraftwerk, wo die gesamte Planerlandschaft in einem Land keine Erfahrung haben kann, weil wir eben in Österreich genau eines gebaut haben und die, die damals geplant haben, auch nicht mehr tätig sind, da mag es Sinn machen. Aber dort, wo ich so viel Erfahrung habe, im Schulbau, im öffentlichen Bauen, wo unsere Kolleginnen und Kollegen auf der Planerseite viel Erfahrung haben, wo unsere Auftraggeber viel Erfahrung haben, diese Dinge auch zu bestellen, da machen diese Verfahren aus meiner Sicht gar keinen Sinn, weil ganz in ihrem Sinn, wenn sie so gut ausgeschrieben wären, dass die Anforderungen der Baukultur richtig dimensioniert sind oder wie wollen wir das in einem Totalunternehmerverfahren mitnehmen, diese Anforderung, die Nachhaltigkeit, die Betriebskosten, die ganze Lifecycle-Analyse, ohne die wir heute überhaupt nicht mehr auskommen können, bis hin zum Abbruch. Wenn Sie das alles im Vorfeld so definieren, dass Sie eine Totalunternehmervergabe rechtssicher und preissicher hinbekommen, dann haben Sie aus meiner Sicht sowieso die gesamte Planung. Und dann ist es nach Ihrer Definition gar keine Totalunternehmervergabe mehr, nicht, weil ja dann die Planung sowieso wieder außerhalb steht. Ich möchte noch die Frage stellen, Finanzierung verstehen Sie so, dass Totalunternehmerverfahren nur so zustande kommen, dass auch die Finanzierung vom Leistungspartner mitgenommen wird?
Ja, also ganz klar, also ist auch die Finanzierung.
Und wie nennen Sie Verfahren, wo die Finanzierung beim Auftraggeber bleibt, aber die Planung und die Ausführung in einem vergeben wird?
Also mein Verständnis ist, Totalunternehmer ist wirklich alles, also inklusive der Finanzierung, wie man das ohne Finanzierung bezeichnet.
Also wir meinen, es muss die Finanzierung nicht dabei sein, wenn wir Totalunternehmer meinen, ja. Nur dass das klar ist, auch unseren Hörern.
Da geht es uns darum, dass Planen und Ausführen nicht getrennt ist.
Ja. Ich bin bei Ihnen, dass man sicher definieren muss, wo das möglich ist, wo es gerechtfertigt ist. Also ich bin bei Ihnen, dass nicht bei jedem Vorhaben ein Totalunternehmervertrag möglich ist. Also ich würde es einmal negativ abgrenzen. Eine reine Bestandssanierung und irgendwelche Bauvorhaben kleinerer Natur sehe ich jetzt nicht gerechtfertigt in einem Totalunternehmervertrag. Und wenn ich jetzt die Finanzierung dazu packe, zeigt das schon ein bisschen die Komplexität, wo ich sage, es muss auch die Finanzierung dabei sein. Wenn die Finanzierung schon nicht da drinnen dabei ist, dann hinterfrage ich schon einmal die Notwendigkeit. Und da bin ich ganz bei Ihnen, ob da jetzt ein Totalunternehmervertrag jetzt wirklich das Thema ist. Und meine Mitdiskontanten wissen ja auch ein bisschen den Hintergrund zumindest der Verträge, die ich so im Kopf habe, des Totalunternehmervertrags. Das hat alles viel mit Maastricht zu tun, also mit dieser Thematik, dass du die Schulden formell jetzt in den privaten Sektor schiebst. Dazu ist es aber auch notwendig, dass ein Teil der Planung auch beim privaten Partner ist. Also in Ihrer Definition, Herr Professor Bauer, wäre das eine Anforderung, warum ich es mache, einfach aus diesen Schuldenregulierungsthemen. Deswegen sage ich, im Zusammenhang mit einer Finanzierung, im Zusammenhang mit einem größeren, komplexen Bauwesen, wozu ich aber auch Schulbauten zähle, und ich rede jetzt nicht von einem kleinen Volksschulbau oder einem Kindergartenbau, sondern ich rede von Campusprojekten, da finde ich es durchaus gerechtfertigt. Ich bin bei Ihnen, bei all den Punkten, die Sie aufgezählt haben, die da mitbeschrieben werden müssen, Betriebskosten, Lifecycle-Kosten, all diese Dinge, Abbruch, all das muss geregelt sein, ja, in der Ausschreibung. Ja.
Also aus unserer Sicht sind das schon eigentlich fast drei Stufen. Nicht? Also das eine ist der Totalunternehmer, das macht die Stadt Wien leider auch manchmal bei kleineren Schulumbauten und so. Aus Zeitgründen wird das auch gern gemacht, Planen und Bauen in einer Hand. Dann gibt es die Private-Public Partnerships, und die haben notgedrungen einen total unternehmerischen Ansatz, ist aber nicht unbedingt die ganze Planung, kann zum Beispiel auch nur die Ausführungsplanung eben dann beim Ausführenden sein, und das ist eben diesen Maastricht-Kriterien geschuldet, und da ist dann aber auf jeden Fall die Finanzierung dabei, also Finanzierung, Planen, Bauen in einer Hand. Das ist, was die Stadt Wien mit diesen Campusschulen schon seit geraumer Zeit macht, und dann gäbe es halt das noch unabhängig von dieser Maastricht-Notwendigkeit, dass man Planen, Bauen und Finanzierung in eine Hand gibt. Und da gibt es halt unterschiedlich radikale Ausformungen. Wir haben halt natürlich zuletzt ganz tragische Beispiele gesehen, nicht, wo von der Planung wirklich gar nichts vorgegeben wird, ja, wo auch bei den Zuschlagskriterien wirklich nur noch der Preis da ist oder der Preis und der Transportweg 80-20 oder der Totalunternehmeraufschlag in Prozent. Das sind natürlich wahnwitzige Konzepte, weil ja da überhaupt kein Maßstab mehr vorhanden ist, zu wissen, was überhaupt bestellt wird und damit ja auch jegliche Vergleichbarkeit, also wie das dann entschieden wird, natürlich anhand der Zahl, das ist wahnsinnig klar, super, ja, aber was man eigentlich um die Zahl bekommt, kann nicht gekannt werden. Das geht einfach nicht bei solchen Konstruktionen und das ist quasi Alarmstufe Rot, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja, und dann gibt es halt so diese Campusschulen, die immerhin eine vertiefte Planung schon vorab unabhängig erfahren, wo die Stadt sehr wohl weiß, wenigstens mal, wie das Ding ausschaut und gewisse Qualitäten schon definiert sind. Aus unserer Sicht natürlich immer noch unzureichend für eine komplette Qualitätssicherung. Aber das ist nicht nur graduell ein Unterschied, das ist schon noch qualitativ ein Unterschied.
Ich will nur jetzt einmal bei den positiven Beispielen bleiben. Also was mir jetzt auch noch eingefallen ist, abgesehen von den jetzt angesprochenen Campusprojekten der Stadt Wien, das ist jetzt nicht unmittelbar Ihr Fachgebiet, aber eben Siedlungswasserbau, Kläranlagen etc., da gibt es seit Jahrzehnten eigentlich total Unternehmerverträge. Und da ist aber so ein bisschen ähnlich wie Ihr Beispiel mit dem Atomkraftwerk. Da geht es eher um die Anlagentechnik und da ist jetzt baukünstlerisch jetzt nicht sehr viel dabei. Also ich glaube, da kann man die...
Na, es gibt sicher Gebäude
leicht beschreiben. Es ist eine Halle oder es ist ein Becken etc. Und da kommt es dann auf Anlagentechnik etc.
Meiner Meinung nach kommen ja die BBB-Projekte genau dorthin aus dem Straßenbau. Nicht? Da möchte ich eine Brücke da drüber bauen und ich möchte 100 Kilometer Autobahn auf der Trasse haben. Das kann ich dann sozusagen auch private finanziert mitnehmen.
Da bin ich schon der Meinung, dass das...
Nein, vollkommen richtig. Ich auch. Also genau bei einer Brücke sollte man unbedingt einen Wettbewerb vorschalten. Da kann man aber vielleicht dann auch noch drüber reden, weil
ja, ob man dann die Ausführung
je nach Komplexität und ich würde auch sagen im Maßstab der Anforderungen, kann ich sagen, vor 30 Jahren kann ich dann leichter vielleicht irgendwann mit einem Konzept und mit einem guten Entwurf in eine Ausführungsplanung auch der Firma überschreiben. Wenn ich mir die Anforderungen heute anschaue, wie zerlege ich die Brücke wieder, wie kann ich das CO2 dort minimieren, generell von der Bauweise her, vom Betrieb her, das sind so komplexe Dinge. Wenn Sie die alle vorher formulieren, haben Sie aus meiner Sicht immer die gesamte Planung. Ja, und ob Sie die dann noch einmal quasi zur Bestätigung die ausführende Firma teilweise wiederholen lassen, damit auch dort ein Verantwortungsübergang da ist, das, glaube ich, muss man auch noch ansprechen. Nicht? Man glaubt ja, dass man auch mit dem teilweise Überbinden der Planung auch einen Verantwortungsübergang hat. Das wird auch im Regelfall vielleicht argumentierbar sein, aber die Fälle, die ich kenne, da hat man sich noch immer lang genug darüber gestritten, wer dann wirklich was vorgegeben hat und ob eine Nachforderung legitim ist oder nicht.
Man ist da auf der Seite des Auftraggebers leichter dabei, dass man mehr Kostenforderungen abweist und sagt, naja gut, das ist aber wirklich Teil dieses Projektes. Und klarerweise muss es eine gescheite Planung geben, das sage ich immer. Ja, also im Siedlungswasserbau ist mir das bekannt. Da gibt es natürlich einen Wettbewerb davor, aber es wird auch über den Preis geredet. Und vielleicht der Unterschied ist halt, wenn ich jetzt nur die Planung im Voraus mache, weiß oft der Auftraggeber nicht, was ist im Endeffekt der Preis des gesamten Vorhabens.
Da könnte man aber jedes Big-Projekt, wo ganz klar Preise vorgegeben sind, wo eine hohe Erfahrung da ist, dass auch Preise eingehalten sind, da ist viel Kompetenz, auch bei der Stadt Wien ist entsprechend sehr, sehr viel Fachkompetenz beim Auftraggeber, die die Projekte wirklich sehr, sehr gut steuern können.
Aus dem gehört ja normativ und auch von den Leistungsmodellen, die zwar auch eine wissenschaftliche Empfehlung sind, nicht mehr, aber die oft zumindest Grundlage von Verträgen sind, gehört ja die Kostenschätzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag, ist ja Teil der Leistung. Also eben, wie du sagst, die BIK zum Beispiel ist da nicht tolerant, wenn es da Überschreitungen gibt.
Das aber ich rede davon, dass ich zum Zeitpunkt der Wettbewerbs, zu dem jetzt der Wettbewerbssieger ausgewählt ist, halt nicht diese Kostensicherheit gegeben ist, wie wenn ich dann in einem BBB-Modell dann wirklich weiß, was kostet das Ding, dieses Campus-Projekt,
aber ist das
also
in nicht
guten Projekt.
Ja, ich verstehe schon, worauf Sie hinaus wollen.
Da ist die Kostensicherheit eine genauere.
Aber ist das so?
Ja, du kriegst einen Preis, du kriegst wirklich einen Preis und in dem Fall eine Miete.
Ich weiß schon, dass es juristisch so ist. Nicht? Juristisch ist es so, nicht? Der hat einen Vertrag, in dem steht die Zahl drin. Und unser Wettbewerbssieger hat keine Zahl. Nicht? Und dann gibt es schon auch einen Auftrag. Und in dem
schon
steht,
eine Kostenobergrenze garantieren.
Ja, aber dafür, also offen gestanden.
Ja, er kann den Preis ja auch nicht machen. Der Planer kann ja den Preis nur berechnen oder schätzen, aber er kann ihn ja nicht machen. Nicht? Die Firma macht den Preis. Nicht? Das ist schon richtig, das qualitative Unterschied.
Und der Auftraggeber kann natürlich jetzt nicht den Planer dafür haftbar machen, dass dann nicht.
Haben Sie eine Auswertung? Würde mich wirklich interessieren. Eine Statistik, wie viele BBB-Vergaben bzw. Totalunternehmervergaben wirklich um den Preis vergeben und abgerechnet worden sind, der im entsprechenden Vertrag genannt ist. Ohne jede Abweichung. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das Bauen ist viel zu komplex. Und ich glaube, genau diese tradierten Instrumente, nämlich das Schritt um Schritt, das Erarbeiten einer Lösung, die für alle Seiten gut ist. Der Auftraggeber muss ja das auch dann zum Schluss noch wollen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass solche Projekte über mehrere Jahre gehen. Wenn Sie vor 3 Jahren vielleicht einen Vertrag abgeschlossen haben und das Bauwerk aber erst in 5 Jahren jetzt fertig wird, haben Sie tatsächlich am Ende andere Anforderungen als vorher. Die waren nicht bekannt. Jetzt könnten Sie natürlich das durchziehen und dann in 5 Jahren ein Projekt fertig haben, von dem Sie schon wissen, dass es eh schon wieder heillos veraltet ist, oder Sie reagieren eben noch. Wir haben im Bauwesen, das ist nicht so, dass ich mir heute überlege, ich möchte gerne dieses Radiogerät kaufen, dann kaufe ich es und dann habe ich es. Ja, also die großen Projekte, von denen reden wir ja da jetzt, die dauern mehrere Jahre.
Es gibt auch bei den PPP-Projekten mehr Kostenforderungen, ganz klar. Also das ist, also wenn ich wirklich mehr haben will, also ich sage jetzt mal, es gibt jetzt eine zusätzliche Turnhalle, dann wird die natürlich gebaut und wird die zusätzlich abgerechnet. Aber ich habe in dem Sinne ein positives Beispiel, weil die PPP-Projekte sind natürlich auch in die Corona-Thematik reingefallen. Und dieses Risiko von Mehrkosten aus Corona hat der PPP-Auftragnehmer getragen. Wir wissen, dass bei allen anderen Bauprojekten der Bauherr dann das Thema getragen hat, von Corona und allen.
Das hat der Steuerzahler getragen, sind wir uns einig, oder? Weil die Firma, wenn sie tatsächlich mehr Belastungen gehabt hat, hat sie dann von der Regierung ersetzt bekommen,
was auch in Ordnung ist. Aber jetzt rein auf der Ziele, aber das ist jetzt auf einer anderen Ebene.
Aber in Wirklichkeit kann niemand das
verstehen, der das Projekt unmittelbar verwaltet. Aber wir reden ja eben über Projekte der öffentlichen Hand und da ist es letztlich egal gewesen, aus welcher Tasche es gezahlt wurde.
Ja, wenn ich jetzt aus der Stadt Wien Sicht sage, dann zahlt, wenn die Förderung der Bund zahlt, dann zahlt es ein anderer Rechtsträger. Ja? Also,
Sie haben recht.
Also in dem Sinne, wir wollen ja nur Sicht das Positive.
Ja,
ich wollte jetzt nur das Positive heraus. Wir können ja jetzt auch über die negativen Erfahrungen reden.
Das machen wir noch.
Aber ich wollte nur sagen, das sind ein paar positive Aspekte. Ich bin ja bei Ihnen, dass sehr vieles auch dafür spricht, dass man keinen Totalunternehmervertrag macht und dass man das im Detail auch vorgibt. Also ich glaube, jeder Bauherr ist gut beraten, es zu machen, wenn er bis im letzten Detail den Plan hat. Ich sage, ich spreche nicht nur für ein TU-Projekt, sondern ich sage nur, es gibt Anwendungsbeispiele, wo es gerechtfertigt sein kann. Es kann aber nicht über den Kamm geschoren werden und nicht überall eingesetzt werden.
Ich möchte nochmal zurück zu den Kosten, zu der Zahl, die etwas kostet. Das Einhalten dieser Zahl ist aus unserer Sicht noch nicht unbedingt der Nachweis, dass tatsächlich das günstig war für die öffentliche Hand, dass das wirtschaftlich war. Das muss es nicht heißen, weil eben beim Totalunternehmer der Unternehmer halt bei der Qualität runtergehen kann und zwar relativ sogar unbemerkt meines Erachtens. Und das ist eine Gefahr, die eigentlich die Rechnungshöfe von Österreich bis Deutschland eigentlich immer wieder sehr deutlich ansprechen in ihren Berichten über solche Projekte, wenn sie sie prüfen. Gerade in Deutschland gibt es sehr, sehr deutliche Stellungnahmen, ganz konkret durchs Totalunternehmerverfahren, dass das generell ein Risiko ist, das hier in Wirklichkeit eingegangen wird, unter dem Vorwand, dass man es vermeidet, weil man eben die Kontrolle über das Projekt verliert. Und das andere, was politisch dort gesehen wird, ist, dass man damit ja eigentlich Marktkonzentrationen hervorruft, die auf keinen Fall langfristig förderlich sind. In Österreich ist es so, dass der Rechnungshof sich nicht direkt zu diesen Verfahren und Vertragstypen äußert. Aber es gibt da entsprechend kritische Äußerungen bei konkreten Projekten. Und eben auch, wenn man sich dieses Management-Handbuch durchliest, meines Erachtens eine ausschreibungsreife Planung ist nicht die Ausschreibung eines Totalunternehmerprojekts. Da ist dann die Planung eben unabhängig passiert. Und aus unserer Sicht eben, aber das ist halt natürlich die Sicht derjenigen, die mit der Planung befasst sind, ist das anders nicht vorstellbar. Das heißt nicht, dass nicht Fehler passieren. Die Fehler passieren oft durch verfrühtes Ausschreiben und damit eigentlich einer unvollständigen Planung. Aber wenn ich die Planung vollständig, also eben auch die Ausführungsplanung gemacht habe und die Leistungsverzeichnisse auf diesem beruhen, dann wird die Fehlerwahrscheinlichkeit sehr gering. Vor allem, weil ich ja da auch einige Kontrollinstanzen habe, die verschiedenen Fachplaner, die Generalplaner und eben im guten Fall auch die Projektsteuerung des Auftraggebers.
ich bin bei Ihnen, dass die Qualität ziemlich schwerer zu steuern ist beim BBB-Vertrag oder bei einem TU-Vertrag hundertprozentig. Also ich glaube, da ist sicherlich der Punkt für ein normales, konventionelles Verfahren, bin ich bei Ihnen. Also alles, was ich nicht beschreibe, bekomme ich nicht. Also ich glaube schon, dass ein TU-Vertrag möglich ist bei vielen Projekten, nur ich habe weniger beschrieben, dann kriege ich das nicht. Also Sie bringen das sicher auf den Punkt, wenn man sagt, man kriegt dann dafür. Möglicherweise kauft man sich Zeit, man bekommt ein rascheres Verfahren, man spart sich im Vorfeld ein Geld, vielleicht kriegt man vermeintlich ein günstigeres Projekt, aber man spart bei der Qualität. Also da bin ich bei Ihnen hundertprozentig. Nur abschließend, die BBB-Verträge in den Campusprojekten der Stadt Wien sind zumindest so weit, dass sie langfristig sind. Da bin ich jetzt wieder bei dem TU-Vertrag, aber bei der Finanzierung. Und da muss zumindest der Vertragspartner die Verfügbarkeit des Projektes, des Bauwerkes über 30 Jahre garantieren. In dem Sinne kann er jetzt nicht allzu viel sparen, weil er ja sonst kein Verfügbarkeitsentgelt kriegt. Aber trotzdem, auch dort wird es im Vergleich zum konventionellen Projekt da und dort Qualitätseinbußen geben. Bin ich voll bei Ihnen, ja.
Professor Bauer, wir haben im Vorgespräch auch gesprochen, Sie sind ja auch der Meinung, dass man ein Bauwerk mit Worten nicht ausreichend, hinreichend beschreiben kann. Wie vollständig beschreiben Sie Gebäude in der Planung und in der Ausschreibung?
Ich glaube, dass da vielleicht auch das Schwierige ist zwischen unseren Branchen, des Ingenieurwesens und der Architektur und des Juristen. Der Jurist ja gern die Sprache als Mittel hat und das Wort. Und wir einfach auch durch unsere Tradition über Skizzen, über Zeichnungen, über Pläne letztlich unsere Informationen auch weitergeben. Und wenn man meint, da kommen wir jetzt eigentlich wiederholt auf diesen Punkt, dass man das genau genug beschreiben muss, dann unterstelle ich Ihnen jetzt einmal, Sie meinen das tatsächlich im Sinne der Beschreibung und des Wortes. Und ich meine halt, das kann ich dann, wenn ich den Plan fertig gezeichnet habe, der auch mit vielen Fachplanern, auch mit dem Architekten natürlich abgestimmt ist und hier ein gemeinsames Ganzes erzeugt wird. Und in meiner Auffassung, wenn die Pläne fertig sind, dann bin ich mit der Planung fertig. Und die Fiktion, ich brauche ja nur eine Skizze und die beschreibe ich dann hinreichend gut und den Rest der Pläne kann irgendwer anderer machen und das funktioniert dann schon. Da kommen wir oft mit unseren Branchen durcheinander, glaube ich. Weil wenn das so einfach ginge, das durch Texte zu beschreiben, dann behaupte ich, könnte es ein Handbuch geben, wo der Schulbau umfassend textiert ist. Ich glaube mir dort die Bausteine raus. Der Architekt macht noch ein, sonst mache ich da eine Chimäre, ja, eine schöne Zeichnung, wie das ungefähr ausschauen soll und das Werk, das dann alle anbieten können. Aber so ist es nicht. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Vorgänge unter Entwicklung eines Gebäudes, die wirklich komplex sind, die aufeinander abgestimmt sind, die noch dazu in der heutigen Zeit viel, viel mehr noch an Leistung bringen müssen, wie CO2-arme Bauweise, Zerlegbarkeit, Abbruch. Das sollten wir uns auch schon überlegen, wenn wir das Gebäude planen, all diese Dinge mitgedacht und informiert in die Welt gesetzt. Das bedeutet bei uns halt Planung.
Was mich interessiert im Zuge unserer, damals, ist ja schon länger her, BBB-Diskurse, da hast du erzählt, weil du ja auch große internationale Projekte schon hinter dir hast, dass es im angloamerikanischen Raum durchaus üblich ist, bis zur letzten Schraube alles zu spezifizieren, also weit mehr eigentlich als auch wir in der Ausführungsplanung machen. Kannst du da ein bisschen ein Beispiel dazu geben? Also das heißt, die Werkplanung wandert dann auch, in dem Fall ist es sogar umgekehrt, da wandert die Werkplanung dann zum Planer eigentlich.
Nicht in zwei Prinzipien. Das eine ist tatsächlich, wo man nur mehr Bildgeber ist und dann wird das Projekt, wenn man so möchte, auf den Markt geschmissen und dort halt von einem entsprechenden Unternehmen dann angeboten, verhandelt. Da wird dann tatsächlich besprochen, wer kommt am nähersten zu diesem Konzept, zu diesem Entwurf, zur Idee hin, mit welchen Mitteln und natürlich, was kostet es und was gibt es da für Ideen, diese Projektidee weiterzuentwickeln. Und dann kenne ich auch noch die Methode, dass man wirklich, allerdings sind das sehr, sehr regelhafte Gebäude, tatsächlich bis zur letzten Schraube die Spezifikation bekommt, von denen man dann gnadenlos abweicht, um in der Preisverhandlung überhaupt einen Spielraum zu erzeugen. Aber die Spezifikationen, die, das möchte ich jetzt noch einmal sagen, für sehr regelhafte Teile dann existieren. Also eine Schule, da weiß man schon, wie die ausschaut und da weiß man schon die ganzen Details und da gibt's normalerweise auch immer drei Format, damit man schön blättern kann.
Ist eigentlich wie ein Leitprodukt.
Ja, in Wirklichkeit ist es so, ja.
Also ein Leitdetail, aber im Sinne von einem Leitprodukt.
Da wird alles vorgegeben. Also man könnte es tatsächlich so bauen, nur baut so niemand, weil natürlich über Verhandlungen, über den Preis und die Zeitlinien und was halt sonst mitverhandelt wird bei so einem Projekt, Abweichungen mehr oder weniger immer gegeben sind, damit man überhaupt ins Verhandeln kommt. weil um den Weltmarktpreis eines Produktes möchte ein Unternehmen in Wirklichkeit nicht anbieten. Nicht? Ich möchte über eine innovative Lösung mir einen Marktvorteil verschaffen, natürlich auch den Bauherrn. Der kriegt vielleicht etwas bisschen billiger, weil ich mir etwas besser überlegt habe oder weil ich einen anderen Zugang zu irgendeinem Produkt habe. Aber das ist eine Welt, wo die Baukultur nicht mehr vorkommt. Da wird einfach also die Funktion Schule oder Hochhaus bestellt.
In beiden Fällen kommt es nicht vor. Naja, im ersten Fall kommt es als Bild vor.
Im ersten Fall kommt es als Bild vor, dass der Architekt mehr oder weniger gut verteidigen kann. In dem Moment, das ist so wie immer, nicht vor der Vertragserstellung ist alles kein Problem. Und nachher sind die Dinge, wo man nicht aufgepasst hat, die kosten natürlich ordentlich viel Geld, wenn man sie dann doch noch haben möchte.
Also ich entnehme aus dem jetzt erstens, im angloamerikanischen Bereich gibt es auch so etwas wie TU-Verträge, wenn ich von den Bildverträgen anspreche. Und interessant kommt eigentlich ein Aspekt heraus, das Thema Innovation. Ich habe bei beiden Vertragstypen, aber interessant ist für mich, dass man wahrscheinlich bei einer genaueren Planung es leichter hat, die Innovation zu ermöglichen, ja, weil dann kenne ich mich als Bauherr aus und dann erkenne ich, ist da jetzt ein innovativer Gedanke oder ist das jetzt nur, sage ich mal, eine Schaumschlägerei dahinter?
Aus unserer Sicht könnten Sie also genau diese Innovation im Wettbewerb bestellen, nicht? Also was soll da jetzt wirklich neben der Funktion Schule oder öffentliches Gebäude, ein Verwaltungsgebäude, was soll da noch an Innovation sein? Was möchte ich da noch haben?
Bis hin, wie wird es errichtet, wie wird es zurückgebaut? Das könnte man alles im Wettbewerb machen.
Vollkommen nicht. Und es geht ja auch ums Weiterbauen. Also wir werden nicht immer nur neue Dinge bauen. Da wird sehr, sehr viel Innovation erforderlich sein, sehr viel neue Technologie, sehr viel kreative Anwendung von Bekannten passieren müssen. Und ja, man kann das alles vorwegnehmen und dann als Totalunternehmer irgendwie abschließen. Aber in meiner Welt haben wir dann eh die Planung schon gemacht. Dann ist es für mich nicht mehr ganz so gefährlich, dieses Modell. Nur de facto schaut es ja leider so aus, dass man eine grobe Absichtserklärung macht, was möchte ich ungefähr haben, und dann das Produkt am Markt abfragt. Ja? Was kostet es bei dir, und ich kann es eh nicht vergleichen, weil ich nicht einmal genau spezifiziert habe, was ich gerne haben möchte, zum Beispiel was die Wartungsbelange betrifft, was die Umweltagenten betrifft, CO2, Recycling, Rückbaubarkeit.
Ich glaube, wir liegen ja nicht so weit auseinander. Ja. Ich glaube, aus meiner Sicht ist das, was zumindest bei den Campusprojekten der Stadt Wien passiert, sehr wohl in diesem Bereich, dass man sagt, man ist sehr weit in der Planung, weil wenn man, so wie ich halt immer wieder drinnen ist, man hat all diese Aspekte berücksichtigt man mit, ja, in den Verhandlungen, ist Teil von Zuschlagskriterien, also es wird alles mit berücksichtigt. Und letztlich geht es ja jetzt dann auch in die Richtung, dass man dann die Gebäude in Richtung Zertifizierung und auch diesen Kriterien geht. Also da ist man in der Stadt schon sehr weit, ja, bei diesen Campus-Projekten. Nicht? Aber es gibt natürlich dann andere Projekte, wo gar nichts gemacht wird und dann hängt man dem Ganzen nur das Mäntelchen, PPP-Vertrag oder TU-Vertrag vor und man macht gar keine Planung und dann macht man, wie Sie sagen, ein Bild, und in dem Fall, den wir jetzt alle vor Augen haben, hat man nicht mal eine Flächenwidmung, hat auch kein richtiges Raum- und Funktionsprogramm und fragt auch dann auch keinen Gesamtpreis ab und dann gibt es gar keinen Wettbewerb, es gibt keine Innovation, es gibt null, also das geht nicht, ja. Also da muss man schon sagen, es muss schon auch im Sinne des Vergaberechts, es muss kalkulierbar sein, und es muss vergleichbar sein. Man muss in irgendeiner Weise die Projekte miteinander vergleichen können, auf allen Ebenen, nicht nur des Preises, sondern auch im Bereich der Qualität. Und dazu bedarf es, und das war ja mein Eingangsstatement, jedenfalls einer ordentlichen Vorbereitung und sicherlich einer tiefgehenden Planung. Also zu glauben, ein PPP-Projekt oder TU-Vertrag beschränkt sich auf das Beschreiben im Wort, da haben Sie schon recht, wir Juristen schreiben gerne und glauben, alles zu erfassen im Wort. Aber es geht ohne Planung nicht. Also das ist mir klar. Ja? Und das ist jetzt bei dem Projekt, das wir da kennen, das, was überhaupt nicht erfolgt ist. Ja? Wenn man gar keine planerischen Vorgaben gibt, kann man auch am Ende des Tages keinen Endpreis fordern, hat man auch nicht gefordert. In dem Sinn hat auch die öffentliche Hand auch überhaupt nichts bekommen, also jedenfalls nichts qualitativ Hochstehendes oder in irgendeiner Weise Belastbares. Die zahlen halt nur immer mehr und mehr und mehr, weil sie keinen Maßstab haben. Deswegen gibt es ja dann dort eine Mehrkostenforderung nach der anderen, weil es keinen Maßstab gibt.
Und unser absolutes Worst-Case-Beispiel ist in Innsbruck, Management Center Innsbruck. Da brauchen wir nicht immer nur nach Wien schauen. Dort hat man erst an sich korrekt gearbeitet, offener Wettbewerb, Generalplaner beauftragt und dann unter dem Vorwand von Kostensteigerungen, die in Wahrheit eigentlich nur eine Kostenwahrheit waren, mit sogar einem höheren Projektpreis einen Totalunternehmer gesucht. Und das einzige Zuschlagskriterium war der Totalunternehmeraufschlag. Da gab es kein Projekt, da gab es nichts. Das kann nicht gut gehen und das geht auch nicht gut. kann man sich dort erkundigen. In der Zwischenzeit kommen die Nutzer zum Handkuss und dort steigen auch die Kosten, noch ohne dass irgendetwas geschehen ist. Das Rahmen- und Funktionsprogramm ist eher schlechter geworden und der Nutzer bekommt nicht das, was er sich wünscht. Da haben wir genau das Problem. Und nicht einmal die Kosten werden dann eingehalten. Nicht, aber selbst wenn da die Kosten eingehalten würden und wenn da jemals ein Projekt entstehen sollte, es ist nicht das, was der Nutzer brauchen wird. Und das ist natürlich der Worst Case, weil was habe ich von, selbst wenn, also da ist es ja nicht einmal dann eine Punktlandung, aber selbst wenn ich eine Punktlandung habe, nach einem Projekt dort stehen habe, das schon überholt und veraltet und oder nie wirklich auf die Nutzerwünsche eingegangen ist. Und da sprechen wir noch nicht von den Anforderungen an Nachhaltigkeit, an eine größere Verantwortung, die ein größeres Projekt auch hat gegenüber der größeren Umgebung. Da frage ich mich, was daran jetzt wirtschaftlich war. Also da denke ich, das muss man sich jetzt noch genauer anschauen bei all diesen Totalunternehmerverfahren, die so windig ausgeschrieben werden. Da gebe ich Ihnen recht, sind die Campusschulen das bei weitem geringere Übel, weil die wenigstens eine weitgehende Planung fahren und auch die Option öffnen, dass der Planer überbunden wird an den Unternehmer. Das hat noch eine gewisse Durchgängigkeit der Qualitätssicherung, wenn auch dann die Unabhängigkeit verloren geht. Aber desaströsen Totalunternehmerverfahren oder auch das andere Projekt, was wir nicht nennen wollen, das ist schon sehr fahrlässig. Und da wundert mich, dass man als öffentlicher Auftraggeber nicht auch zu verstehen beginnt, dass man hier vielleicht missbraucht wird oder dass diese scheinbare Bequemlichkeit dieser geringeren Verantwortung in Wirklichkeit zu einer viel größeren Schuldhaftigkeit eigentlich führt. Ja, kann man schon fast sagen. Ja. Schuldhaftung ist ein gefährliches Wort als juristisches, aber es muss mir ja klar werden, dass wenn ich Dinge so wenig beschreibe, dass ich sie nicht vergleichen kann, dass ich das Geld dafür nicht ausgeben darf. Das kann ja nicht sein.
Ein Vergabegrundsatz ein, man muss sich bei jeder Ausschreibung eines Sachverständigen bedienen, der das wirklich versteht. Ja. Das mag jetzt vielleicht bei dem einen Projekt der Fall gewesen sein, dass das im Detail nicht immer verstanden worden ist und spricht natürlich gegen ein BBB-Projekt, EU-Vertrag, das zumindest nicht ausreichend ist. Man muss es entsprechend machen, weil man auch den notwendigen Sachverstand haben muss, um zu wissen, überhaupt, was man da macht mit dem Ding. Ja. Das ist ein klarer Vergabegrundsatz. Ich kann jetzt beispielsweise nicht nur einen Juristen mit der Ausschreibung einer Universität betrauen, weil der Jurist wird nicht den notwendigen technischen Sachverstand haben. Man braucht dazu natürlich auf der Seite des ausschreibenden Menschen, die den Sachverstand, den technischen, planerischen Sachverstand einbringen, das auch bewerten können, bis Sie eben vorher gesagt, zur letzten Schraube des Bedarfs. Man kann das jetzt nicht auf einen Juristen delegieren. Das ist sicher nicht möglich.
Ein wunderschönes Schlusswort.
Ja, gibt es abschließend für unsere Hörer und Hörerinnen ein Schlusswort, einen Appell, ein Statement vielleicht reihum, Professor Bauer?
Also ich finde die letzten zwei Statements wirklich, kann ich mich vollinhaltlich anschließen und möchte vielleicht noch meinen Eingang wiederholen. Also wenn Totalunternehmerverfahren, dann aus meiner Sicht für Dinge, die man unglaublich unter großer Zeitnot, unter hohem Druck bestellen muss, Disaster Relief nach Erdbeben oder wenn unabsehbare Flüchtlinge kommen, die viele Kinder haben, die man jetzt mit Notschulen versorgen muss, hat mein größtes Verständnis. Aber die normale Bevölkerungsentwicklung kann ich in einem gut verwalteten Land wie Österreich voraussehen. Also das normale Schulbauprogramm darf dadurch nicht betroffen sein. Und für komplizierteste Bauwerke, die wir vielleicht einmal in 100 Jahren in Österreich bauen, vielleicht bauen wir irgendwann ein Kernfusionskraftwerk, dann wird es auch keine Erfahrung in der österreichischen Planlandschaft meines Erachtens geben. Dann kann man sich so ein Verfahren auch noch einmal überlegen.
Dr. Cassati?
Ja, ich möchte anschließen. Also man muss jedenfalls differenzieren. TU-Verträge sind möglich, aber nicht ständig und überall. Und wenn sie gemacht werden, dann bedarf es eines entsprechenden Sachverstands und natürlich auch einer umfassenden planerischen Vorbereitung. Also TU-Verträge möglich, aber man braucht eine entsprechende Vorbereitung und eine Expertise.
Präsident Sommer?
Ja, ich möchte eigentlich einen Grundsatz hervorholen. Das ist die Trennung von Planen und Bauen, die halt unserem Berufsstand gesetzlich auch zugrunde liegt. Und das hat ja einen Grund. Das hat der Gesetzgeber sich nicht aus den Fingern gezogen. Übrigens auch schon 1956 im ZTG war die Trennung von Plan und Bauen vorgesehen. Es gab zwar ausführende Ziviltechniker, aber die durften zum Beispiel nicht mit einem Planenden zusammengehen. Ja, also es war immer klar, dass das notwendig ist. Und zwar ab wann war es klar? Ab dem Moment, wo es eine Demokratie gab. Das heißt, es gibt eine Methode, die einen demokratischen Rechtsstaat würdig ist, ein Bauwerk in die Welt zu bringen. Und das ist, wenn Planen und Bauen getrennt ist. Und leider gerät ja vieles in Vergessenheit. Und dann wird das als veraltet abgetan. Aber es ist umgekehrt. Ja. Das viel Ältere ist, das nicht zu trennen. Nicht? Die Tonbauhütten, die hatten das noch gemeinsam. Aber damals gab es auch Geheimwissenschaft. Das hat dann auch die Entwicklung und die Innovation letztlich dann beschränkt. Die gotischen Tone sind schon ganz gut. Nicht? Aber das war es dann. Also zum Kuppelbauen hat es dann nicht mehr gereicht. Da war dann der erste Wettbewerb notwendig in Florenz. Und da hat man große Modelle gebaut. Ja, also das ist auch eine Art Planung und eine Art Plan, wo man das beurteilen konnte, was da eigentlich zu geschehen hat. Und erst dann ging die Geschichte der Innovation wieder weiter. Und wenn Karl-Heinz Strauß, der CEO von der Bohr, vor einiger Zeit immer drei sagt, er glaubt an den Totalunternehmeransatz, dann ist das ja eben mittelalterlich. Und eine transparente und demokratische Zukunft braucht was anderes, nämlich die Trennung von Planung und Bauen.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihnen draußen vielen Dank fürs Zuhören.